Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind da, die Vorpass-Jungs, und wollen einen kleinen Preview machen für das Wochenende. Super Saturday, eigentlich heißt es, dieses Jahr ist ein bisschen anders, da das eine Spiel Frankreich-Schottland verschoben werden müsste. Aber eigentlich trotzdem könnte halt alles dieses Wochenende in trockenen Tüchern sein, wenn Wales gewinnt. Mal schauen, ob das passiert. Big G, herzlich willkommen, wie geht's?
Herzlich willkommen, Donald. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Gerne.
Ja, fangen wir mit Italien, Schottland. Kurz
lass
rüber,
uns
oder?
Mal einfach mal einen kurzen Preview auf jeden Fall machen. Wir gehen halt chronologischer durch. Wir können halt vielleicht unsere Zuhörer zu Hause ein bisschen von unserer Fantasy-Rugby-Liga berichten. Es ist halt ganz eng auf der Spitze. Aber erstmal schauen wir vielleicht einfach mal chronologisch die Mannschaften halt an. Geht natürlich 15.15 Uhr los mit Schottland gegen Italien, dann 17.45 Uhr Irland gegen England und um 21 Uhr Frankreich gegen Wales. Und das würde ja das entscheidende Spiel werden. Aber lass uns erstmal Schottland gegen Italien halt kurz anschauen. Was mich so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass unser Freund und Person, der bestimmt als Vorbild für dich in Sachen Haaren angeht, Stuart Hogg auf 10 startet.
Wieso? Vorbild in Sachen Haaren? Erklär das doch unseren Hörern.
Der hatte seine ganze Haare ja verloren und hatte so ein Haartransplant gehabt und vielleicht hättest du das auch überlegen können, aber
muss man. Aber wieso? Ich sehe doch auch ohne Haare super aus und er würde auch ohne Haare super aussehen.
Wollte ich halt nicht sagen. Er hat nur gesagt, vielleicht, wenn du halt haben Wortes, könntest du ihn für einen Tipp fragen. Aber muss jeder entscheiden. Wir lieben dich trotz fehlender
Haare. Ja, jetzt ist schon zu spät. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Hoggy, Kapitän und spielt an 10 für Finn Russell, der wiederum noch eine Kopfverletzung erlitten hat. Der ist ja im letzten Spiel ausgewechselt worden wegen Head Injury Assessment. Daher kommt Hogg jetzt rein an 10 und dafür wird Sean Maitland, unser alter Kiwi-Schotte, der normalerweise Flügelspieler ist, dann als Fullback spielen. Und das andere Wichtige ist, glaube ich, auch noch, dass Hugh Jones letzte Woche, du kannst dich erinnern, gegen Irland, schlechter Tackle von James Lowe, Hugh Jones ist einfach durchgelaufen, der hat es in die Start 15 geschafft als Outside Center.
Ja.
Das sind
Maitland
so...
Maitland spielt also für seinen Club, also Saracens, auch relativ oft Fullback, also es hat quasi da nicht ungewöhnt, aber auf jeden Fall ungewöhnt ist, dass quasi Hoggy auf 10 startet. Also ich weiß, damals bei den Lions, also seinen ersten Tour, war ja er als quasi dritte Zehner hat in dem Sinne nominiert und hat so mal ein paar Spiele gespielt, aber ich glaube, wo er junger war natürlich auch, aber ich meine, man kann es ja lesen, 82 Mal hat er gestartet für sein Land und war alle auf Fullback, hat natürlich letzten Endes. Ist das irgendwie, also was meinst du, warum, also Adam Hastings zum Beispiel, der das hätte sein können, hat ja, soweit ich erinnern kann, eine Strafe, also muss halt ein paar Spiele aussetzen wegen Karate-Kick. Aber warum setzen die dann auf Hogg auf 10 und gibt es niemand anders für Schottland?
Naja, wer ist denn, ich glaube, im Spiel wurde er doch schon, also er ist schon einige Male im Spiel direkt in der 60., 70. Minute auf 10 gerückt oder so.
Ja.
Und ich meine, du willst vielleicht die beste Option dann haben, oder? Und vielleicht traut der Coach halt keinem anderen die Nummer 2 zu und will diese Kombination jetzt mal austesten, wie du gerade schon gesagt hast. Hogg hat noch nie als 10 im Schottland-Spiel gestartet, ne? Ist noch nie gestartet. Und das ist natürlich jetzt das Spiel, um das auszuprobieren, sage ich mal so. Ja. Oder du meinst halt, warum gibt man nicht einem anderen Verbinder, an einem...
So. Hm? Van der Waal hatte zum Beispiel im Herbstjahr gespielt und ja, ich meine, das Spiel hat 10 quasi und hat eine ja mal ausprobiert. Duncan Weirs hat jemand, okay, das ist ein bisschen runtergerückt, aber ich weiß halt nicht. Es ist halt so, ich meine, wenn es nicht gegen Italien wären, würden die das ausprobieren?
Hm. Also du meinst, man sollte lieber Jaco van der Waal aufstellen, weil es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass Hogg in der Zukunft dann.
Ja, also ich glaube auch, dass. Aber ich meine, wie gesagt.
Also Gregor Townsend sollte auf uns hören. Anstatt.
Naja, ich verstehe nicht, also was der weitere Planung ist. Also es ist halt nur so ein Stopgap-Solution, also eine kurze Lösung. Oder also ist es halt okay, zukünftig soll er als zweiter Verbinder halt anstehen. Also wenn Russell nicht spielen kann, ist er meine zweite Wahl. Also ich weiß nicht, ich bin mir also unsicher, was für ein Zeichen das ist. Aber wie gesagt, vielleicht ist es gegen Italien ja, irrelevant, weiß ich halt nicht. Werden wir mal sehen. Also ich meine, da spielen kann er ja, also normalerweise im Spiel ist der Fullback jemand, der es auch als Linkspieler hat, das verbinden kann letzten Endes. Wir werden ja mal sehen, also es gibt auf jeden Fall die Gelegenheit, auch ein ziemlich cooles Hintermannschaft aufzubauen mit Van der Merwe und Darcy Graham und Sean Maitland. Also es sind drei sehr gute Spieler, es ist gute Aufstellung, also Johnson und Jones hat auf Innenpaar, das mag ich auf jeden Fall, eine gute Zusammenstellung. Bin mal gespannt, ob Stuart Hogg den gut bedienen kann, auf jeden Fall.
Sorry, nochmal einen Sprung zurück zu Jaco van der Waal. Ist der nicht von Edinburgh, hat der nicht seinen Wechsel bekannt gegeben?
Das weiß ich nicht.
Das fällt mir jetzt ein, weil ich glaube, irgendwer war sauer, dass er jetzt seinen ersten Einsatz für Schottland bekommen hat und dann direkt gesagt hat, er wird Schottland verlassen, um nach...
Das ist aber Van der Merwe, das ist der andere Südafrikaner, quasi, glaube ich. Ja. Weil er kam ja aus Frankreich, also über Südafrika, über Frankreich nach Schottland und dann wechselt quasi, nachdem er gerade quasi in die Mannschaft Schottland und dann wechselt er nach England, aber vielleicht auch Van der Waal, vielleicht
euch. Nee, das kann Van der Merwe, Van der Waal, ja. Okay. Ja, ich glaube.
Van der Leine, also
von. Ja, der wieder absolut keine Ahnung. Auch nichts gelesen vorher. Ich verwechsel auch die Namen. Gedenkens wie
sie. Politik, eine ist eine
kein,
Frau.
Kein Fischöl genommen.
Genau. Okay. Aber grundsätzlich ansonsten, ja, finde ich halt mythisch auf jeden Fall. Vielleicht, wenn wir kurz auf die italienische Mannschaft schauen, auch. Ja, sag ich mal, ein, zwei Wechselungen da. Ja, Padovani kommt halt rein, also der war auf der Bank quasi letzten Endes. Und ja, Kanne rückt halt auch raus in der Hintermannschaft. Ich fand, dass zum Beispiel Garbisi hat so nicht sein bestes Spiel abgeschnitten letztes Mal. Vielleicht wäre es auch eine Idee gewesen, ihn so ein bisschen dann runter, also ein bisschen runterzunehmen, vielleicht kann er doch mal wieder auf 10 zu setzen, aber ich meine, die bleiben dabei mit den 9-10-Verbindungen. Padovani hat also ziemlich gute Erfahrung, also ich bin halt ein großer Fan von denen eigentlich. Und ich finde halt eigentlich, Ioane ist jemand, der wirklich gut gezeigt hat bisher, also die zeigen halt auf jeden Fall Potenzial, wir wollen halt nicht den Fass halt aufmachen mit so und die hat dabei sein, überhaupt diesen ganzen Fass. Aber so grundsätzlich im Angriff können die was machen? Bisher haben die es nicht immer gezeigt. Ich mache mir wahrscheinlich bei Italien mehr Gedanken wegen deren Sturm hat, ne? Also wie deren Sturm gegenüber dem Sturm von Schottland quasi gegenhalten kann. Also ich sehe nicht, dass die auf demselben Level sind.
Da hast du vollkommen recht. Also ich meine, machen wir es kurz. Die spielen in Schottland, das heißt, die müssen alle reisen. Schon ein Bonuspunkt. Sag ich mal so, schon einer, also sehe ich jetzt nicht.
Ja.
Tut mir leid, aber.
Was denkst du, also, wie geht's aus? Wir können halt wahrscheinlich am Montag ins Detail gehen, so ein bisschen halt so, was bedeutet das Ganze, das italienische Frage wieder halt ausstellen, aber wie geht dieses Spiel Schottland-Italien halt aus? Also, in den letzten Jahren war es halt oft, dass eigentlich Italien näher dran war und mal Schottland schlagen könnte und oft hatten die den Streit zwischen diesen Wooden Spoon, also letzte Platzierung. Wie geht das Spiel am Wochenende aus bei den beiden?
Ich gucke mir gerade die Punkte aus den vorherigen Runden an, also alles andere als 39-7 wäre eine Überraschung für mich oder so, oder 45-7.
Ich glaube, Italien rafft sich ein bisschen zusammen, reißt sich ein bisschen zusammen und kann halt das enger halten. Also ich glaube, dieses ist ein bisschen Experiment mit Hawk. Also es kann gut klappen und es kann richtig gut reibungslos wie geschmiert funktionieren. Oder kann erstmal so holprig starten. Und ich glaube, wenn es so holprig startet, was wir gesehen haben, zum Beispiel das Spiel Italien gegen Irland, also Irland hatte das Spiel schon in der ersten Halbzeit, war vorbei und Wales ja auch. Vielleicht, wenn Schottland ein bisschen mehr mithalten kann in der ersten Halbzeit, kriegen die ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch und vielleicht halten die das enger. Also ich glaube schon, dass Schottland gewinnt, aber ich glaube, dass es nicht so deutlich auseinandergeht. Das wäre so meine Vorstellung.
Okay.
Ja, machen wir Schwamm drüber und gehen halt gleich zum nächsten Spiel. Wir wollen halt natürlich jetzt die Excitement steigert sich halt natürlich letzten Endes. Dann geht's für England ab nach Irland. Die sind gerade angekommen, habe ich Bilder gesehen vom British Airways Flugzeug gelandet in Dublin Airport. Also das ist normalerweise so ein absolutes Highlight-Spiel. England kommt nach Irland, ist normalerweise sehr cool im Aviva Stadium, voll, ja, also die Excitement da ist wirklich wahrscheinlich, wo die meisten Leute sagen, Irland könnte vielleicht alle anderen Spiele verlieren, hauptsächlich die gewinnen das Spiel.
Zu Hause, ja.
Aus, es hat, genau, zu Hause letzten Endes.
Aber es geht um nichts mehr eigentlich, oder? Also es geht um den zweiten Platz wahrscheinlich.
Naja,
dritten Platz.
Es geht darum, wirklich, also beide Mannschaften könnten rausgehen und quasi drei Spiele verloren haben. Ne? Also es geht darum, glaube ich mal, das wäre eine richtig schlechte Bilanz, muss man schon sagen. Und Irland zu Hause, normalerweise würde man da sagen, okay, wenn alles ausgeglichen ist, wäre das der Vorteil. Ich sehe da kein großes Heimvorteil und denke, England ist eher so wieder halbwegs auf den Form. Es war beängstigend, was sie hat gegen Frankreich doch machen könnten, trotz deren schlechten
in der ersten Hälfte, ja.
Ja. Und ich glaube, Irland ist halt nicht auf dem Level. Also ich habe genau in dem Preview vor dem Six Nations gesagt, es geht um wirklich so Klassengesellschaft, England, Frankreich und dann ein bisschen der Rest, glaube ich mal. Also und Irland ist nicht...
Wer hat den größeren Druck, Druck jetzt in dem Spiel?
Ich glaube, Irland hat einen größeren Druck, indem dass sie zu Hause sind, indem dass sie jetzt die letzten Jahre ständig gegen England verloren haben und ständig, weil sie einfach nicht auf dem Level waren mit dem Collisions, mit dem Power, mit dem Sturm, mit Hintermannschaft, mit wirklich den großen Tacklings und irgendwie so ein Plan B, außer so Bosch. Also Irland war physikalisch halt nicht auf dem Level von England und hat ordentlich gelitten jetzt in den letzten Jahren. Ich denke, hat zum einen ist Irland als Mannschaft unter Druck, aber das Trainerteam ist mit Andy Farrell und Co. wie gesagt, drei Spiele verloren, besonders das halt gegen England. Das wäre eine sehr schlechte Bilanz.
Wer sind denn die größten? Es gab ja, fangen wir mal mit Irland an, oder? Es gab ja einige Änderungen.
Ja.
James Lowe sehe ich nicht mehr in der Start 15.
Genau, James Lowe fliegt, kommt leider so 21 raus. Dafür kommt Stockdale zurück, der war ja verletzt in dem Autumn, also am Ende des Autumn Internationals, kommt halt direkt rein, hat im Ulster-Club-Mannschaft relativ gute Leistung gebracht. Sieht sich wahrscheinlich selber auf Schluss mehr, aber Ecke ist halt quasi eigentlich seine Position. Auch ein Rückkehr von Conor Murray, also bekannt für Boxkicks, also vielleicht sehen wir davon viel. Und Bondiaki kommt auf 12, weil und Henshaw rückt auf 13, weil Ringrose ja verletzt ist. Im Sturm sehr viele Wechselungen, sage ich mal. Healy geht auf der Bank, dafür Kilcoyne. Herring behält seinen Platz, Furlong behält seinen Platz. Tyburn rückt in die zweite Reihe, weil James Ryan Kopfverletzung hatte am letzten Spiel auch. Und Will Connors hat sich gestern im Training verletzt am Knie, dafür ist er komplett aus der 23 raus. Kommt Van der Flair rein, O'Mahony auf der Bank. Und kleine Wechselung geht, dass Stander von 8 auf 6 geht und Brunnen kommt dann von der Bank rein auf 8.
Stander
wird sein letztes Spiel vielleicht für Irland absolvieren. Er hat ja angekündigt, dass er mit 30 quasi in die Rente geht. Sehr überraschend jetzt die Woche. Wird auf jeden Fall, er wird hochmotiviert sein.
Größte Überraschung für dich jetzt, so, wenn du als ihren Experte?
Überrascht war ich, dass Van der Flier reinkommt, aber dann habe ich direkt gelesen, dass Connors verletzt hat, weil das wäre halt also sonst nicht zu begründen. Ich finde es schwierig, dass Lowe komplett rausfliegt aus der Mannschaft, aber irgendwie auch also irgendwie berechtigt. Ein bisschen überrascht bin ich mit Murray, dass reinkommt, weil er gar nicht von der Bank kam und dann direkt rein. Es zeigt es nicht davor ab, dass er so ein Kickspiel kommt. Murray Sexton hat irgendwie, denke ich mal.
Ja, genau, das ist schon eine gute Überleitung, sage ich mal so, zu England. Wenn man sich in meiner Tätigkeit als hochprofessioneller Journalist dieses hochprofessionellen Podcasts, habe ich darüber gelesen, dass England letztes Jahr letzte Six Nations Saison oder Jahr, was auch immer man mal sagt, recht erfolgreich war mit Boxkick rüber oder generell Kicken und wenig Ballbesitz, ne? Dass man davon gelebt hat. Diese Six Nations haben sie es auch versucht, in den beiden Spielen, wo sie weniger Ballbesitz hatten, haben sie die beiden Spiele verloren. Und das sah ja bei uns auch am Anfang so aus, naja, man kickt irgendwo ziellos hin und her durch die Gegend. Ne? Man hat das letztes Jahr immer gemacht und dann hat es irgendwann doch nicht mehr funktioniert, weil sich doch andere Teams auch eingestellt haben. Ja, und jetzt sieht man, dass Slade fliegt raus aus der Mannschaft wegen Verletzung und Daly ersetzt ihn an 13. Und
wer aufgepasst hat, hat vielleicht mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass Daly wahrscheinlich meiner Meinung nach besser auf innen steht als alle anderen Positionen.
Das sagen meine englischen Rugby-Kollegen auch. Wieso, Donne? Du als, also nochmal, falls jemand das vergessen hat.
Ich finde, dass er von dort hat nicht so viel Rohn. Also ich finde, auf Schluss ist es okay. Er kann sich gut einbinden, aber ich finde, dass er auf 13 viel mehr sich einbinden kann im Spiel und viel mehr sozusagen seinen Stempel auf das Spiel setzen kann. Und auf Ecke zum Beispiel sehr, sehr wenig und Schluss abhängig vom Spiel. Und das ist halt quasi nicht das Spiel, was England gerade spielt. Deshalb glaube ich mal, dass es ein super Move ist für ihn, also da zu kommen. Also er kann wirklich unter anderem was zeigen, auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr positiver Move im Sinne von Eddie Jones zu sagen, okay, ich bringe halt nicht zum Beispiel Oral Lawrence oder jemand anders halt rein, sondern setze auf so eine Umstellung hat sozusagen. Finde das einen sehr guten Move. Ich bin ein riesengroßen LA Daily Fan grundsätzlich.
Also, ja, ich kann mich nur, ja, ich weiß nicht. Also, mir fehlt da jemand, mir fehlt halt so eine 13, okay, George Norris ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sowas wie Manu Tuilagi. Jemand, der halt wirklich straight running, den reinschicken kannst, wie eine Kanonenkugel, sage ich mal so. Gut, der ist jetzt verletzt, aber also ich habe immer das Gefühl, England hat da zu wenig Firepower. Aber vielleicht brauchen sie das auch gar nicht für Irland, weil die
können wir jetzt ausreichen. Ja, es hat, ja, und das ist halt das Blöde, es hat immer für Irland jetzt ausgereicht, ja, also ich würde mal sagen, dass die Stürmer und von beiden Mannschaften eher ausgeglichener sind als in den anderen Jahren. Also es ist ein großer Schade, dass James Ryan verletzt ist, weil das wäre natürlich eine Verbesserung. Aber ansonsten denke ich mal, dass sie gut ausgeglichen sind. Das Einzige ist für mich, und das haben wir ja ein bisschen angeschnitten in den letzten Wochen, ist irgendwie so der Plan, also wie wollen wir Turnover Ball benutzen? Wie wollen wir im Angriff stehen und wo wollen wir halt angreifen? Das ist halt irgendwie, ich glaube, die Leute im Sturm bei Irland sind gut in Form, nur man hat ja gesehen, man gewinnt viel Turnover Balls und dann kommt halt nichts davon. Und du kennst es ja selber, ne? Wenn du halt als Stürmer irgendwie geackert hast wie die Blöde und dann passt du den Ball raus und die Ballerinas in der Hintermannschaft sagen, oh sorry, Valens ausgeschmissen, dann bist du erst recht sauer. Und nicht, dass es bei ihnen so war, aber so ideenreich war es halt nicht. Und wenn ich mir sehe, ja, Bondiaki und Henshaw zusammen, finde ich, weiß halt nicht. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, tatsächlich Henshaw auf seine Position 12 zu lassen, weil er top war, und Chris Farrell vielleicht auf 13 zu setzen. Das hätte für mich so mehr Variablen hat angeboten letzten Endes, aber bin mal so unsicher.
Also was können wir vom Spiel, also jetzt haben wir kurz Revue passieren lassen, Murray drin, Sexton vielleicht mehr Kicking Game. Vielleicht wird mehr gekickt und spielt das dann vielleicht nicht sogar England in die Hände?
Ja, also ich weiß halt nicht, also ich finde es super schwierig zu sagen, hat da irgendwie ein, ja, ich finde es halt super schwierig, eine große Prognose zu machen. Ich bin mir so unsicher. Ich glaube, Irland, es hat nicht in Form und bin mir halt unsicher, ob die es wirklich schaffen können. Ja, mir fehlt so wirklich diesen Plan. Also England ist grundsätzlich der Favorit und besser in den letzten Jahren. Und mir fehlt so ein Plan, wie Irland jetzt den Code knacken soll, England zu schlagen. Das weiß ich ja noch nicht.
Okay. Du siehst also Ergebnistipp England.
Ja, also ich glaube, es wird ein enges Spiel sein. Es würde halt nicht so, keine Ahnung, 15 Punkte auseinandergehen. Aber ich glaube, England liegt auf jeden Fall gerade so ein bisschen vor, vielleicht ein Versuch oder sowas.
Gut, ich würde auch mal sagen, England 3 Punkte vorne momentan.
Okay. Machen wir kurz
Ja.
Pause, dann kommen wir zum Highlight eigentlich des Wochenendes hoffentlich. Und genau, Frankreich gegen Wales schauen wir uns gleich an bei Vorpass.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Welcome back. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Genau. Wir haben noch ein Spiel anzuschauen fürs Wochenende. Eigentlich der Title Decider, würde ich mal sagen. Wales, Frankreich. Beziehungsweise Frankreich gegen Wales. Ja. Haben wir beide Mannschaften. Frankreich bleibt unverändert fürs Wochenende. Normalerweise, glaube ich mal, wäre ein Favorit, würde ich mal sagen, zu Hause. Weiß ich nicht. Ich glaube, Wales, es liegt gerade ein bisschen mit der Nase vor. Weiß nicht, wie du es halt siehst. Der einzige Änderung, glaube ich mal, bei Wales war auch zweite Reihe, war das halt nur mit Beard, kommt zurück. Ja, also formstarke Mannschaft Wales geht rein und kann den Grand Slam holen, oder?
Wer hätte das gedacht? Nachdem vor allem wir so falsch lagen und jedes Spiel eigentlich gedacht haben, ja gut, die waren halt ein bisschen verletzt, schlechte Form letztes Jahr und jetzt heißt es halt, ja, wir haben letztes Jahr halt die Mannschaft aufgebaut für dieses Jahr. Ne? 3 von 10 Siegen, der alte Neuseeländer Wayne Pivek stand schon enorm schon ein bisschen unter Druck in einem Land wie Wales, denke ich, ne?
Ja.
Und hat sich jetzt sehr gut behauptet. Und ja, man kann natürlich sagen, hier rote Karten in 2 Spielen hin und her und so, aber die haben dann die Chance genutzt. Also ist ja nicht so automatisch passiert, sondern man hat es dann halt auch clever gemacht. Und es sind einige Leute von Verletzungen zurückgekommen und ja, insbesondere auch in der Hinter-, also es ist jetzt so eine erfahrene Mannschaft, ne? Wieder mit über 900 Einsätzen und so weiter und so fort. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich denke, Wales
Den Sack
wird
zu
das
machen.
hier den Sack zumachen.
Ja, ich weiß halt nicht, also das ist es normalerweise so zwei Mannschaften, die so Spielweisen gut zueinander passen. Das bietet normalerweise ein gut offenes Spiel. Bin mal gespannt, ob es das tatsächlich wird. Du hattest ja gesagt, bei Le Crunch, das normalerweise hatten wir große Hoffnungen und es liefert halt nicht. Das hat einfach die beste Halbzeit des Rugbys geliefert, seit es Six Nations gibt wahrscheinlich. Wir wollen es halt nicht zu hoch pushen vor das Wochenende, aber ich glaube, es steht einiges auf dem Spiel. Ne? Also Frankreich kann noch das Turnier gewinnen. Wales kann es safe gewinnen hat mit dem Grand Slam, aber also persönlich würde ich es besser finden, wenn Wales, also obwohl ich nicht so den riesen Wales-Fan und weiß halt nicht so 100%, aber ich würde lieber, dass Wales gewinnt und das Ding ist halt geschlossen sozusagen, dass es halt irgendwie noch hintrabt bis quasi das Schottland-Frankreich-Spiel, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen, es ist halt schade, ne? Man hat so den Super Saturday mit 3 Spielen hintereinander, was halt schon ein cooler Tag ist. Und da wird es ja, in den letzten Jahren wurde es ja meistens erst eher am letzten Spieltag entschieden oder so. Also, und jetzt hat man, dann wäre man in so einem komischen Art Schwebezustand, ne?
Ja.
Wenn Frankreich das Ding, also wenn Wales gar keinen Punkt bekommt und Frankreich mit 5 Punkten gewinnt oder so. Dann müsste Frankreich aber auch nochmal gegen Schottland mit 5 Punkten gewinnen. Alle sitzen dann vom Fernseher, ja, ich weiß nicht. Ich ganz kurz, ich meine, auf die veränderten Mannschaften brauchen wir jetzt nicht zu viel eingehen, weil es keine vielen Veränderungen gab. Worauf ich hinaus will, die Mannschaft, die am meisten Punkte im letzten Viertel bekommen hat, war welche?
Georgien? Frankreich.
Frankreich. Und welche Mannschaft hat am meisten Punkte in den letzten 20 Minuten erzielt?
Die Waliser.
Die Waliser. Und was heißt das dann für dieses Spiel?
Dass es bis zu 60 Minuten eng ist und dann Wales zieht davon?
Es kann sogar so sein, weil Frankreich hat schon die 20 Minuten vor der Halbzeit, also das zweite Viertel sozusagen, da haben sie die beste Statistik. Da liegen sie echt weit vorne. Und dann kommt halt ab der 60. Minute der Einbruch, was entweder mit Fitness zu tun hat, also mit physischen Gegebenheiten, oder es ist die mentale Kapazität, dass man vielleicht dem Druck oder beides, aber die psychische Komponente halt, ne, dass man das Ding halt nicht zu Ende bringen kann, weil es noch eine sehr junge Mannschaft ist.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich war es okay für Frankreich, das Spiel zu verlieren gegen England. Ich glaube, die werden halt viel daraus lernen und auch für 23 dann quasi irgendwie sie mitnehmen. Es wäre schon krass, wenn jetzt Frankreich noch ein Spiel verliert, ehrlich gesagt. Ne? Also ich stelle mir mal vor, ich habe vorhin gedacht so, stell mir mal vor, die verlieren gegen Wales, Frankreich verliert gegen Wales und verlieren gegen Schottland. Wäre es ganz schön seltsam gewesen. Okay, wir haben Italien geschlagen und gerade so Irland geschlagen. Auch keine gute Bilanz, aber naja, wir werden mal sehen. Ich hoffe einfach, dass es ein geiles offenes Spiel wird. Ich glaube, dass das wird es halt auch. Ich glaube auch, das ist cool, dass es das letzte Spiel ist, dass es am Abend ist, dass irgendwie
21 Uhr
der Pressure baut, also der Druck steigt bis dahin. Und ich glaube, da ist halt, ja, da werden wir halt ein gutes Spiel sehen und da werden viele Punkte fallen. Wir haben ja Hintermannschaftsjungs gesehen, die wirklich Versuche legen können und wollen. Die Ecken, Rhys Summer zum Beispiel, brauchen wir wenig drüber zu sagen. Penaud zum Beispiel für Frankreich. Ja, wird gut sein. Wird gut werden.
Also ich sehe aber Wales vorne wegen den letzten 20 Minuten. Ich hoffe, ich täusche mich mal nicht.
Ich sehe Wales auch vorne, ja. Aber ich kann es auch schwer entscheiden, ob es deutlicher auseinander geht oder irgendwie gerade so irgendwie so mit einem Kick, so ein Straftritt, so wie letztes Wochenende mit Sexton, irgendwie die letzten Minuten so 3 Punkte noch holen oder sowas.
Ich bin gespannt. Also wenn man sich die Hintermannschaft anguckt, ne, also von Bigger, Adams, Davis, North, Rhys Summitt, Williams, das sind halt schon keine schlechten Leute.
Hm. Wenn wir jetzt so rübergehen zu Fantasy, wie fühlst du dich? Also wir sind beide, was warst du, Platz 8, ich war Platz 10.
Ich glaub, ich
wir sind kurz. Beide so 150 Punkte von Platz 1 entfernt. Also theoretisch ist alles noch offen, aber eigentlich wird es schwer, so einen riesen Unterschied zu machen dieses Wochenende, oder?
Außer jemand da oben leistet sich einen Kapitalschnitzer, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ja, also F. Narc, Frank.
Ja.
Ist oben mit 3.145 ungefähr, genau. Und wir sind 2.980 und 2.971. Vivian, 2.890. Ja.
Hast du so ein paar Tipps oder irgendwie so ein paar Inside-Tipps fürs Wochenende?
Wer spielt denn alles Auswahl? Also Italien sollte man vielleicht keinen aufstellen.
Ja.
Ich fange mal von hinten her an. Wer könnte denn ein guter Super Sub sein? Ist das vielleicht jemand, vielleicht einen walisischen Hintermannschaftsspieler, der vielleicht noch Punkte erzielen kann in Frankreich, der noch eingewechselt werden kann? Ich weiß nicht, wer könnte das sein? Alaholo.
Ja, könnte ein guter Tipp sein.
Geheimtipp, weiß nicht.
Ich bin mir so unsicher bei Irland, ob der Rückkehr von Aki irgendwie was wird und Stockdale, also so ein bisschen, die hatten gar nichts gespielt und jetzt kommt der rein oder Standard, jetzt könnte sein letztes Spiel sein, so solche Sachen, ob das halt mit einspielt. Bei England, Daly auf 13, das ist schon spannend, finde ich, irgendwie, ob er da wirklich sich, wie gesagt, mehr einbinden kann und punkten kann. Ich glaube, also bisher war es halt meistens die entscheidende Entscheidungen waren halt quasi, wer Kapitän sein wird und wer Supersub sein wird. Und auch normalerweise, wer ist als Ecke gegen Italien. Also bisher, du wählst die Ecke und wer auch immer das ist, spielt gegen Italien und legt Versuche. Mal sehen, ob es dieses Wochenende auch bei Schottland so ist. Bin mal gespannt auf jeden Fall.
Also ich würde Reece Sammet aufstellen, Dupont, wahrscheinlich Henshaw, Hogg weiß ich noch nicht, hatte ich an 15, hat aber letztes Mal, glaube ich, wenig Punkte gebracht. Und Josh Adams eigentlich von Wales reinbringen. Das sind so meine Favoriten. Stürmer, ja, CJ Stander, ich weiß nicht. Ich glaube schon, ja. Kyle Sinclair, Josh Navidi und Chipperick von Wales.
Genau. Da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Es ist ja ein Super Saturday. Wir sind wieder am Montag da. Wir werden es natürlich Revue passieren lassen. Wir freuen euch, dass ihr da wart und zugehört habt und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen zu Hause. Und genau. Big G, vielen Dank. Wir sehen, hören uns am Montag und euch zu Hause, vielen Dank. Und eigentlich, genieße es einfach mal. Und bis bald.
Bye, Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.